Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe eine gute Stunde Zeit, Sie hoffentlich mit Themen zu erfreuen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Ich selber bin seit 2006 an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg und wie Sie vielleicht schon jetzt auch hören können, komme ich aus Westfalen und nicht aus dem schönen Frankenland. Aber aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, in Bayern, sage ich jetzt mal ganz bewusst, nicht nur in Franken, auch eine Hochschule zu haben, die den Studiengang Heilpädagogik anbietet. Nach meinem Wissen ist es im Augenblick auch noch der einzige, der also aktiv, das bedeutet mit Studenten, einen Studiengang anbietet. Als ich anfing und irgendwie mal im Wissenschaftsministerium war, sagte mir ein Mitarbeiter, ist es überhaupt notwendig, akademisch ausgebildete Heilpädagogen zu haben? Denn wir haben doch so gute Fachakademien. Und das stimmt auch. Es gibt in Bayern 7 Fachakademien mit einer viel längeren Tradition als die Hochschule. Und natürlich sind diese Fachakademien auch sehr wichtig und gut. Und es gibt überhaupt gar keinen Grund, die nicht wertzuschätzen oder sogar abzuschaffen. Ich sage das ganz bewusst, weil es auch in dieser Richtung einige Themen gibt. So, ich habe eine Übersicht über meinen Vortrag gemacht. Ich beginne mit einigen Aspekten zur Geschichte der Heilpädagogik. Dann kommt Papst Franziskus zur Sprache. Sie werden sich vielleicht wundern, aber er hat in einer Predigt vor nicht allzu langer Zeit in Havanna etwas sehr Bemerkenswertes zum Thema Dienen gesagt. Und als evangelischer Christ darf Martin Luther auch nicht fehlen, aber das war rein zufällig. Ja, das ist also nicht jetzt willkürlich gemacht, dass er so künstlich noch dazugenommen wird, aber er soll auch zur Sprache kommen. Dann im Mittelpunkt steht natürlich das Thema Heilpädagogik als Dienstleistung. Am Schluss möchte ich dann noch etwas sagen zu der Frage der Bildung. Wem gehört die Bildung angesichts des geplanten Freihandelsabkommens? Das ist die Übersicht und ich möchte gleich beginnen mit mit diesen drei Persönlichkeiten, die den Namen Heilpädagogik geprägt haben. Ich frage Sie alle mal, Sie sind ja vom Fach und bitte mal um das Handzeichen. Was schätzen Sie, seit wann gibt es den Begriff Heilpädagogik? 50, 100 oder 150 Jahre? Wer ist für 50 Jahre? Keiner, wer ist für 100 Jahre? Keiner, 150? Boah, gut. Völlig richtig. Das war 1861. Da hat es ein Buch gegeben mit diesem Layout, die Heilpädagogik unter Berücksichtigung der Idiotie und der Idiotenanstalten. Das war eine Vortragssammlung, die veröffentlicht wurde und die man heute auch bei Google runterladen kann, dieses Buch. 1861. Und schon diese Autoren praktisch haben in ihren Vorträgen den Begriff Heilpädagogik kritisiert und geschrieben, dass man natürlich mit Pädagogik nicht heilen kann. Das ist ganz klar. Aber Georgens und Deinhard, zwei deutsche Schulmeister, haben in der Nähe von Wien eine Anstalt gegründet, in der sie Kinder mit und ohne Behinderung aufgenommen haben, also schon damals eine inklusive Einrichtung gegründet haben, kann man sagen, oder integrative. Und durch das interdisziplinäre Team haben sie auch schon etwas zur Vielfältigkeit der Berufe getan. Da waren also nicht nur Pädagogen, Heilpädagogen, sondern eben auch Ärzte, Gärtner, Physiotherapeuten, würde man heute sagen, die sich um diese Kinder gekümmert haben. Ergänzen möchte ich, und da gehe ich noch einmal kurz zurück, die Dame, die in der Mitte steht, die Jean-Marie von Gaillette, die spätere Frau von Georgens, die wird eben auch, wie das ja auch im Buchtitel so zu erkennen ist, öfter unterschlagen, und das ist eines der ganz großen Probleme in der Heilpädagogik, dass meistens Männer die Geschichte öffentlich geprägt haben, aber eigentlich Frauen die Arbeit gemacht haben. Und das ist traurig. Ich habe gestern noch mit Michaela Mendt gesprochen über das Thema, und es ist, deswegen sage ich das auch an dieser Stelle, immer wieder zu wünschen, dass auch Frauen bereit sind, in die Forschung zu gehen, promovieren und in die Lehre gehen. Also ein ausdrücklicher Appell, das soll nicht nur die Männerdomäne sein, meines Erachtens. Ich komme dann zu diesem schönen Herrn, Heinrich Hanselmann, der eigentlich auch sehr, sehr wichtig ist in der Geschichte der Heilpädagogik, denn er begründete die erste Ausbildungsstätte in Zürich 1924, und später dann wurde er 1931 auch erster außerordentlicher Professor für Heilpädagogik. Und er war noch jemand, der, wie auch sein Nachfolger Paul Mohr, praktisch gearbeitet hat. Also auch das finde ich sehr bemerkenswert. Er hat ein Kinderheim gegründet, Albisbrunn, in der Nähe von Zürich, das es heute noch gibt. Bekannt geworden durch Spielzeug, Holzspielzeug, was da gebaut und auch weltweit vertrieben wird. Und heute ist es ja leider so, aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr schade, dass Dozenten, Lehrende eben meistens nur lehren und nicht mehr praktisch arbeiten. Auch das wäre aus meiner Sicht sehr wichtig, wie das in der Medizin selbstverständlich ist, aber in den pädagogischen Fächern ist das nicht vorgesehen. Und das finde ich sehr schade. Ich hätte auch keine Zeit dazu. Man müsste praktisch die Strukturen so ändern, dass auch Praxiszeiten notwendig wären, möglich wären. Ja. Nochmal zu Heinrich Hanselmann. Das geht aus den Protokollbüchern des Heilpädagogischen Seminars hervor, wollte Bewerber haben, die Charakter haben und schon einen Beruf haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn diese Zugangsvoraussetzung, einen Beruf haben zu müssen, um in die heilpädagogische Ausbildung zu kommen, das haben in Deutschland die Fachschulen und die Fachakademien bis heute erhalten. Ja, nämlich als Zugangsvoraussetzung, Erzieher oder Heilerziehungspfleger zu haben. Das stammt eigentlich aus dieser Zeit, diese Voraussetzung. Und ist eigentlich auch sehr wichtig. Unterlaufen haben das die Fachhochschulen. In den 70er Jahren schon, als die Fachhochschulen gegründet wurden, haben sie die Zugangsvoraussetzungen geöffnet für Abiturienten, was wir übrigens in Nürnberg auch vorhaben. Was eigentlich zu kritisieren ist, aus der Geschichte heraus, aber in unserer Zeit ist es kaum noch vertretbar, Studenten zu gewinnen, die eine 5-jährige Erzieherausbildung haben, dann eine Ausbildung haben an einer Fachakademie, nochmal 5 Jahre und dann auch ins Studium gehen. Ja, das ist also wesentlich länger als ein Medizinstudium. Ja, und da können Sie sich vorstellen, dass man das berufspolitisch nicht vertreten kann und auch auf Dauer oder jetzt schon auch Probleme bekommt, Studenten zu gewinnen für diese Fachrichtung. Aber das ist, denke ich, auch historisch sehr wichtig zu wissen. Wolfgang Klenner sehen Sie hier aus dem Jahre 2000. Das ist ein Bild aus der Hochzeitsfeier. Der ist jetzt im Januar leider verstorben, fast 94-jährig. Bei ihm habe ich studiert. Und er hat eben nach 1963, nämlich 1964 in Bethel im Bielefeld, kann man sagen, die zweite heilpädagogische Ausbildungsstätte gegründet. Die erste war in der Heckstadt Klinik 1963. Und damals, auch das ist wahrscheinlich vielen nicht so bekannt, war die Frage, in welche Richtung sich die Heilpädagogik entwickeln soll. In die schweizerische Richtung oder in die österreichische Richtung? Die schweizerische Richtung war damals eben Nachfolger von Hanselmann, vertreten durch Paul Mohr, pädagogisch ausgerichtet. Die österreichische Richtung war durch diesen Herrn Hans Asperger geprägt, der Heilpädagogik als angewandte Kinderpsychiatrie verstand. Also damals, 1964, war wie eine Grundsatzentscheidung, wohin sich die Heilpädagogik entwickeln wird, pädagogisch oder in den medizinischen Bereich. Und die haben sich, wie wir wissen, für die pädagogische Richtung entschieden und nicht für die medizinische. Das bekannte Wort von Paul Mohr, Heilpädagogik ist Pädagogik und nichts anderes, trifft das eben auf den Punkt. Und Hans Asperger, der übrigens auch ein Lehrbuch geschrieben hat über Heilpädagogik, nicht nur, oder er ist bekannt geworden durch den Asperger Autismus, aber er war eben damals als Pädiater an der Uniklinik in Wien eine Koryphäe. Und ich habe das vor Ort dort mal recherchiert und man sagte mir so, er war eigentlich bei den Pädagogen mehr anerkannt als bei den Ärzten. Ja, trotzdem gab es dann diese Ausrichtung in Richtung Pädagogik. Die in Deutschland entstandenen Fachakademien, Fachschulen, die sind natürlich dann bei diesem Prinzip, bei den Zugangsvoraussetzungen geblieben. Und wie schon gesagt, 1976 entstanden die ersten Fachhochschulen. Nun ist die Frage, und das wollte ich hier auch gerne mal erwähnen, wie kommt es eigentlich, vielleicht haben Sie sich das auch schon gefragt, dass die Ergotherapie trotz dieser langen Geschichte der Heilpädagogik offenbar viel bekannter ist als die Heilpädagogik. Und das ist auch ein Grund, warum ich angefangen bin mit dem kurzen Ausblick in die Geschichte, nämlich, dass die Ergotherapie genau in diese Lücke gegangen ist, nämlich zu einem medizinischen Heilhilfsberuf zu kommen, den die Heilpädagogen nicht wollten. Ja, die haben sich für die Pädagogik entschieden, das heißt also SGB 12, Jugendhilfe, Sozialhilfe und nicht Krankenkasse. Ja, weil wir gesagt haben, unsere Klientel ist nicht krank, sondern erziehungsbedürftig. Und was schätzen Sie, seit wann gibt es Ergotherapeuten? Also den Namen Ergotherapie? Seit 1999. Seit 1999, also 16 Jahre. Vorher waren es Arbeitserzieher und Beschäftigungstherapeuten, können Sie bei Wikipedia genau nachlesen, die 1999 zu dem Begriff Ergotherapie sich zusammengeschlossen haben. Natürlich gab es viel, viel länger vorher schon Arbeitstherapeuten und Beschäftigungstherapeuten, das ist klar, aber der Begriff Ergotherapie ist erst 16 Jahre alt. Wenn man es vergleichbar mit dem Begriff Heilpädagogik über 150 Jahre, dann ist es schon sehr bemerkenswert. Die Mediziner haben sich gefreut, besonders die Pädiater, die haben eben mit Kindern zu tun gehabt, Jugendlichen, wussten nicht, was sie mit denen machen sollten. Und ich beschreibe das mal ein bisschen böse, aber es war so, ist bis heute auch noch so, haben ein Rezept ausgestellt, 10 Stunden Ergotherapie und damit war praktisch das Kind in einer Behandlung und aus dem engen medizinischen, also ärztlichen Bereich heraus. Und das hat natürlich, war natürlich für die Ärzte bis heute wunderbar, jemanden zu haben, den sie per Rezept dann weiterleiten können. Das funktionierte eben mit den Heilpädagogen nicht. Ja, die die haben einen ganz anderen Weg gehen müssen. Und deswegen ist eine Vermutung von mir, dass sie eben nicht so bekannt geworden sind.
Schaffen Sie mir inzwischen den
Merkmal? Ja, gerne.
Ich glaube, eine pathologische Praxis.
Das freut mich zu hören. Ja, ich wollte es nicht weiter bewerten. Ich könnte dazu auch einiges sagen, aber ich möchte auf keinen Fall auch das ausdrücklich hier gesagt. Vielleicht gibt es auch Ergotherapeuten unter uns, diese Berufsgruppe in irgendeiner Weise diffamieren. Ausdrücklich nicht. Es gibt in beiden Berufsgruppen Ergotherapeuten, Heilpädagogen, gute und schlechte. Ja, also das ist letztlich von Personen abhängig. Was mein Argument war, war eher ein formales. Ja, also.
Mir auch wichtig, mir geht es jetzt nicht um besser oder schlechter, ja. Aber so, sondern einfach kurz nochmal einen Faktor dazu beizufügen, wie schnell sich die Zeit verändert.
Ja. 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 Gut, aber Sie müssen dann praktisch die Kostenstelle wechseln. Ja. Oder? Ja, das ist gut zu wissen.
Ja, aber nicht nur, trotzdem ja.
Vielleicht noch viele andere Gründe auch, aber ich wollte einfach diesen delikaten Spagat mal zu den Ergotherapeuten mal machen und einfach mal sehen oder eine These aufstellen, warum sie aus meiner Sicht bekannter geworden sind in der Geschichte, schneller, viel schneller bekannt geworden sind als Heilpädagogen. Ich komme darauf später, wenn es um das Thema Dienstleistung geht, nochmal zu sprechen. Und möchte jetzt mal einen etwas theologischen, philosophischen Ausflug machen, zunächst zum Papst Franziskus. Ich weiß nicht, wie Sie dieses Bild finden. Ich habe den Namen mal drunter geschrieben, das ist eine Holzplastik von einem Amerikaner, Rex Hohmann. Finden Sie auch natürlich im Internet, der hat meines Erachtens sehr, sehr schöne Plastiken gemacht. Ich lasse das Bild erst nochmal stehen. Und zwar war Papst Franziskus im September dieses Jahres in Havanna und er hat zum Thema Dienen und zum Thema Ideologien aus meiner Sicht sehr interessante Ausführungen gemacht. Zum Dienen sagte er in seiner Predigt, dass der Letzte von allen der Diener aller sei. Damit prangerte er den Egoismus in unserer Zeit an und betonte, dass der Dienst für das Gute und die Gemeinschaft die einzig richtige Antwort sei für die Menschen. Jesus, so sagte der Papst, würde die Logik und die Gier nach Erfolg umwandeln in eine Logik der Liebe. Papst Franziskus spricht hier von Erfolg, übrigens auch nicht von Leistung. Also heißt ja nicht Diensterfolg, sondern Dienstleistung. Also diese Gier nach Erfolg hat er angeprangert. Und ich denke mal, dass wir alle dieses Gefühl auch teilen können, dass es eine Tendenz gibt, dass eher Schwächere auf der Strecke bleiben. Dienen bedeutet großenteils, Schwäche und Gebrechlichkeit zu beschützen, sagt er. Für die Schwachen in unseren Familien, in unserer Gesellschaft, in unserem Volk zu sorgen, dienen und sich nicht der anderen bedienen. Die Größe und Bedeutung eines Volkes, einer Nation, die Größe einer Person beruht immer auf der Art, wie man der Schwäche und Gebrechlichkeit der Mitmenschen dient. Mit diesen Worten wird nach meinem Verständnis genau der Geist, der Sinn der Heilpädagogik veranschaulicht. Schon Pestalozzi lebte von 1746 bis 1827, ein Vordenker für die spätere Heilpädagogik, kümmerte sich um die vergessenen Kinder, um gebrochene, hinkende, schwächere Kinder, Kinder von Hingerichteten, landesverwiesenen Verbrechern und so weiter. So ist das Zitat von Pestalozzi. Und der Papst Franziskus sagte vor Hunderttausenden von Menschen auf dem Revolutionsplatz in Havanna, dass der Dienst am Menschen niemals ideologisch sein dürfe. Auch das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein. Denn man dient nicht einer Ideologie, sondern dem Menschen. Hinzuzufügen möchte ich, dass Ideologien dadurch gekennzeichnet sind, dass es grob zwei Gruppen gibt. Die einen, die für die Ideologie sind, und die anderen, die dagegen sind. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns, heißt es. Das Christentum, das immerhin unsere abendländische Kultur bestimmt, ist keine Ideologie. Nun ein paar Bemerkungen zu Martin Luther. Gedanken, die mir schon vor einigen Jahren mal in den Sinn gekommen sind. Und wie Sie wissen, feiern die evangelischen Christen in 2 Jahren, 2017, die 500-jährige Geschichte des Thesenanschlages am 31. Oktober 1517, welcher die sogenannte Reformation einleitete. Vor vielen Jahren hörte ich im Asapheion von Bethel, das ist so eine Halle wie hier ungefähr, noch größer, einen Vortrag von einem Helmut Gollwitzer. Kennt denn jemand? Helmut Gollwitzer, der ist 100 Kilometer von hier, in Pappenheim geboren, wusste ich damals nicht, habe es jetzt nachgeschlagen für heute, ein evangelischer, revolutionärer, würde ich sagen, Theologe, der in diesem Vortrag ein Zitat von Luther interpretiert hatte, und das lautet: Was nicht im Dienste steht, steht im Raub. Und das hat mich sehr fasziniert, damals bis heute noch. Und Gollwitzer hat dieses Zitat folgendermaßen interpretiert. Und zwar hat er gesagt, dass jeder Mensch bestimmte Talente hat, Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten, diese Talente versteht Gollwitzer als Privilegien. Dass wir laufen können, dass wir denken können, reden können, kommunizieren können und so weiter. Und wenn wir, was auch immer an Talenten oder Fähigkeiten, diese nicht in den Dienst stellen für andere Menschen, dann berauben wir diese Menschen um der Teilhabe unserer Talente. Das ist die Botschaft. Ja, also wir haben Talente, sofern wir die für uns behalten und nicht austragen, weitergeben, einsetzen, dann berauben wir diese Menschen um unserer Fähigkeiten. Und diesen Gedanken fand ich sehr schön. Auch das Wort Deprivation heißt ja wortwörtlich Beraubung. Und das passt hier, nämlich deprivierten Menschen ist im Endeffekt etwas vorenthalten worden, nämlich die Privilegien, die andere haben, zum Beispiel die Fähigkeit, Zuwendung zu geben, Wertschätzung, aber natürlich auch bestimmte materielle Dinge. Der Satz, was nicht im Dienste steht, fordert mich als Mensch auf, meine Talente zu entdecken und sie auszubilden. Von daher würde ich auch fast sagen, Heilpädagogen sind Talentesucher. Bei sich, aber auch bei anderen. Wir suchen Talente, Fähigkeiten, um sie in einem richtig guten Sinne dienstbar zu machen und dieses dann auch zu tun. Vielleicht haben Sie auch von den Big Five mal gehört, der 5 universellen Persönlichkeitsmerkmale. die also in ganz vielen Untersuchungen und Studien 5 Persönlichkeitsmerkmale herauskristallisiert haben, die weltweit praktisch gelten. Und eins dieser Persönlichkeitsmerkmale lautet Verträglichkeit oder Altruismus. Und das muss ich Ihnen vorlesen. Ein zentrales Merkmal von Personen mit hohen Verträglichkeitswerten ist ihr Altruismus. Sie begegnen anderen mit Verständnis, Wohlwollen und Mitgefühl. Sie sind bemüht, anderen zu helfen und überzeugt, dass diese sich ebenso hilfsbereit verhalten werden. Sie neigen zu zwischenmenschlichem Vertrauen, zur Kooperativität und zur Nachgiebigkeit. Das als ein Merkmal, wer das nicht hat, ist eben eher egozentrisch, misstrauisch, nicht kooperativ. Und das ist, wie gesagt, weltweit eins der 5 großen Merkmale von Persönlichkeit. Nun komme ich zu dem Thema Heilpädagogik als Dienstleistung. Und wie wir alle wissen, werden wir häufig gefragt, was ist eigentlich Heilpädagogik, trotz der langen Geschichte. Und es hat den Eindruck, als ob jeder weiß, was ist Ergotherapie, Sozialpädagogik, Psychologie. Das weiß man schon. Ja. Würde man aber jetzt fragen, was ist eigentlich Sozialpädagogik, dann gäbe es wahrscheinlich genauso Probleme wie bei dem Begriff Heilpädagogik auch. Aber wir stehen da immer wieder im Fokus. Das Präfix Heil, hatte ich schon gesagt, wurde von vielen, vielen Autoren immer wieder kritisiert. Ja. Und es war immer mal wieder im Gespräch, das abzuschaffen. Nicht zuletzt auch durch die Vorstellung der Heilspädagogik, ja, also da war es ganz kritisch. Und ich denke auch, dass es viele Gründe gäbe, den Begriff abzuschaffen. Es wird ja teilweise oder fast mehrheitlich sogar heute von Hochschulen auch umgesetzt, indem sie eher sich von dem Begriff Heilpädagogik distanzieren und den Begriff Inclusion, Pädagogik, ja, oder Education verwenden, was ich persönlich sehr kritisch finde und Gott sei Dank unser Berufsverband der Heilpädagogen auch. Das Präfix Heil wird heute, das wissen Sie auch, als ganz oder ganzheitlich interpretiert. Der Anspruch besteht, Menschen ganzheitlich zu sehen. Was bedeutet das? Das bedeutet praktisch eine Gegenbewegung zu der Atomisierung, zu der Aufteilung des Menschen in verschiedene Aspekte, wie ich das selber wahrgenommen habe im medizinischen Bereich. Meine Frau musste mehrere Konsultationen bei Ärzten hinnehmen, praktisch weil sie bestimmte Probleme hatte und da wurde, sagen wir mal, der Kopf wurde untersucht, aber wenn es hier zwickte, dann sagte der Arzt, da bin ich nicht zuständig, da müssen wir woanders hingehen, ja? Und so weiter und so weiter. Also diese Aufteilung, gerade im medizinischen Bereich, die nicht ganzheitliche Sicht, ist mir in den letzten Jahren wirklich persönlich oft begegnet und ich würde mir wirklich mehr Mediziner wünschen, die auch ganzheitlich denken und Zusammenhänge auch im Körper, also auch in den Organen sehen. Gut, jetzt kommen 14 oder 15 Aspekte. Der erste Aspekt lautet, Heilpädagogen sind nicht automatisch für Menschen mit Behinderungen zuständig, denn es gibt viele Menschen, die eine Behinderung haben, aber sehr gut ohne Behinderung leben können. Das macht die Sache schon wieder schwierig. Wenn wir dann einer fragen, was macht ihr denn? Ja, wir sind zuständig für behinderte Menschen, wäre die Sache viel einfacher. Stimmt aber nicht. Ja, denn, wie gesagt, sehr, sehr viele Menschen kommen auch ohne Heilpädagogik sehr gut klar. Wenn das so ist, dann braucht es eine Diagnostik, dazu komme ich gleich nochmal drauf, sondern, das war jetzt die Fortsetzung des ersten Aspektes. Heilpädagogen sind noch heute im Sinne Pestalozzes für Menschen da, die sich nicht selber forthelfen können. Das ist fast eine Metapher, also die auf Hilfen angewiesen sind und eine Förderung brauchen. Ich benutze ausdrücklich das Wort Förderung noch, obwohl ich mit Kollegen aus Hochschulen gesprochen habe, die eigentlich gerne diesen Begriff der Förderung aufheben möchten und sich verabschieden möchten von dem Begriff Förderung im Sinne der inklusiven Bewegung. Aber ich glaube, dass gerade im Bereich der Inklusion Heilpädagogen zuständig sind für Menschen, die sich nicht forthelfen können, für die, die das können, die sich selber vertreten können, auch in einem inklusiven Sinne, braucht es streng genommen keine Heilpädagogik. Die können sich selber vertreten, sehr gut. Ja, das ist nicht unsere Zielgruppe. Also Förderung für Menschen, die, nämlich wenn sie keine Förderung bekämen, depriviert blieben, also um ihrer Möglichkeiten beraubt blieben. Und das betrifft eben, auch das ist bekannt, nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch mit sogenannten Verhaltensauffälligkeiten. Der dritte Aspekt, die anzuwendenden Methoden richten sich nach den individuellen Bedarfen und nicht umgekehrt. Das ist für mich auch ein sehr wichtiges Proprium, was sehr typisch ist für Heilpädagogen. Auch das macht die Erklärung sehr schwierig. Es wäre leichter zu sagen, ja, wir als Heilpädagogen, wir arbeiten immer mit Spieltherapie oder Psychomotorik, dann wüsste man genau Bescheid. Meine Frau hatte selber lange Jahre eine heilpädagogische Praxis und sie ist ganz oft gefragt worden, nach welcher Methode arbeiten Sie denn? Ja, und wenn sie irgendwas gesagt hätte, ja, dann wären die anderen zufrieden gewesen, hätten sie vielleicht gesagt, kenne ich nicht, aber wäre okay gewesen. Aber das hat sie nicht gemacht. Warum? Weil die Methoden sich eben nach den individuellen Bedarfen richten. Und das bedeutet nicht, dass Heilpädagogen kein Methodenrepertoire haben, aber das, was sie einsetzen, ist je nach den individuellen Bedarfen einzusetzen und nicht umgekehrt. Das hat man manchmal in motopädischen Praxen. Ja, da kommt jemand hin, kriegen immer, auch das ist jetzt ein bisschen böse gesagt, vielleicht stimmt das auch nicht in allen Semikolonstellen, aber da wird eben Psychomotorik angeboten und ohne groß zu gucken, braucht dieses Kind das eigentlich auch wirklich. Ne? Und wie wir alle wissen, Schaden tut es ja auch nicht. Ne? Von daher ist es auch in Ordnung. Ich komme gerade aus von einem Symposium, die letzten zwei Tage war das in Treppnitz, wo es ein heilpädagogisches Archiv gibt, sofern Sie das noch nicht wissen sollten, bitte gucken Sie mal nach im Internet. Das ist eine wunderbare Einrichtung in Treppnitz bei Fürstenwalde, weit weg von hier, 650 Kilometer. Und da waren sehr, sehr gute Referenten aus Ungarn, weil es ging um die ungarische Heilpädagogik. Und Ferdinand Klein hat einen Vortrag gehalten. Und er hat gesagt, am Anfang steht die Begegnung. Ja, die Begegnung, noch dann die Beziehung und dann erst die Methode. Also das fand ich nochmal sehr, sehr wichtig zu wissen oder sich auch klar zu machen, dass ich nicht schon bevor ich einen Menschen kenne, entscheide, welche Methode ich ihm angedeihen lassen möchte. Sondern das entscheidet sich eigentlich erst nach der Begegnung. Wenn das stimmt, wenn diese These stimmt, dass Heilpädagogen nicht automatisch für Menschen mit Behinderung zuständig sind, dann ist es eigentlich logisch, dass man herausfinden muss, was denn ein Mensch braucht. Und diesen Weg nenne ich heilpädagogische Diagnostik. Und dieser Begriff heilpädagogische Diagnostik sucht letztlich nach dem, was dieses eine Kind braucht. Nicht, was man braucht, sondern was dieses Kind braucht. Also eine sehr individuelle Indikation, die daraus folgt. Und für diejenigen, die das jetzt noch nicht von mir gehört oder gelesen haben, sei das nochmal wiederholt, nämlich, dass Diagnostik nach meinem Verständnis eben nicht nur Tests betrifft, ausdrücklich gesagt. Tests sind eigentlich in der heilpädagogischen Diagnostik eher marginal. Viel wichtiger ist die Beobachtung und das persönliche Kennenlernen in der Begegnung, in der Anschauung. Also ich möchte das auch nochmal betonen. In der Diagnostik heißt ja Dia, heißt durch, Gnosis heißt Erkennen. Im Erkennen, in der Wahrnehmung des Anderen, in der Person des Anderen, da liegen für mich die Ursprünge der Diagnostik und weiß Gott nicht in einer Selektionsabsicht oder Stigmatisierungsabsicht, was dem Begriff der Diagnostik häufig vorgeworfen wird. Ja, er selektiert nur, aber darum geht es in der heilpädagogischen Diagnostik überhaupt nicht. So, und dann erst entscheidet sich, welche Maßnahmen eigentlich für dieses Kind zutreffen. Das ist eigentlich für mich der idealtypische Weg. Und der fünfte Aspekt lautet, die Klientel ist heterogen. Heterogen bedeutet, dass, wenn Sie sich bitte die Gauss-Kurve einmal vorstellen, die Normverteilungskurve, würde ich sagen, je mehr oder je größer die Normabweichung ist, und zwar egal in welche Richtung, nach links oder nach rechts, das heißt hochbegabt oder weniger begabt, desto spezifischer müssen die Zugangswege sein, desto individueller muss man vorgehen. Je mehr praktisch das Mittelfeld, die Norm praktisch zu erkennen ist, desto weniger ist die Notwendigkeit zu individualisieren oder sich zu spezialisieren gegeben. Das erklärt, finde ich, auch sehr, sehr schön die Notwendigkeit der Individualisierung in der Heilpädagogik, weil die Klientel, die aus der Norm herausfällt, eben nicht eine homogene ist, eine gleiche Gruppe, sondern eine heterogene ist. Folglich sind auch die Methoden unterschiedlich. Ein paar Beispiele, die ich jetzt aus einer Mail von Frau Stuhler-Seitel entnommen habe, sehr gerne auch, nämlich gefragt auf die Methoden, die hier in der heilpädagogischen Praxis und wahrscheinlich in vielen anderen auch angewendet werden. Wahrnehmungsförderung, heilpädagogische Spielförderung und Spieltherapie, Familienhilfe, Familienbegleitung und so weiter. Ich vertiefe das jetzt nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass eine Absolventin von uns, die Sandra Leginovic, ein Buch geschrieben hat über heilpädagogische Familienhilfe, was beim BAP Verlag erschienen ist. Vielleicht wissen Sie es auch. Trotzdem der Hinweis, nämlich, es gibt ja im Gesetz nicht den Terminus heilpädagogische Familienhilfe. Das sind praktisch, obwohl Sie im Internet, wenn Sie das eingeben, finden Sie den Begriff heilpädagogische Familienhilfe. Aber man schlüpft sozusagen vom Gesetz her in den Terminus sozialpädagogische Familienhilfe, bietet aber heilpädagogische Familienhilfe an, die sich aber wesentlich unterscheidet von der sozialpädagogischen, also nicht nur Haushaltsbetreuung oder Organisation des Alltags, sondern vor Ort in den Familien, Kindern, Jugendlichen zu helfen, Familien zu helfen, mit Kindern mit Behinderung oder Verhaltensauffälligkeiten umzugehen. Finde ich sehr, sehr schön und auch wichtig und auch zukünftig, denke ich, ausbaufähig. HPÜ ist hier noch genannt worden, heilpädagogische Übungsbehandlung. Ich habe dazu ja ein Buch geschrieben, also Dissertation, heilpädagogische Übungsbehandlung als Suche nach Sinn. Das ist praktisch die Verbindung, was auch mein persönliches Herzensanliegen ist, nämlich die Verbindung zwischen Heilpädagogik und Logotherapie, also der frankischen Psychotherapie, wo die Sinnfrage im Mittelpunkt steht. Leider ist das Buch vergriffen, Geschichte für sich, und wird aber wahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr wieder aufgelegt werden. Da ging es praktisch um das Thema Üben. Und vielleicht haben Sie das gefühlt oder auch selber auch mitbekommen, dass das Thema Üben auch in der Heilpädagogik lange Jahre, würde ich fast sagen, eher verpönt war. Ja, man übt, man trainiert und so weiter, und das war nicht so ganz geschmackvoll. Und interessanterweise hat das Thema Üben wieder eine Renaissance erfahren durch den Philosophen Peter Sloterdijk, ja, zum Beispiel, oder auch durch den Journalisten Reinhard Kahl. Ich weiß nicht, ob Sie von dem mal gehört haben. Den schätze ich sehr. Auch eine Anregung, mal im Internet nachzugucken. Reinhard Kahl ist seit Jahren unterwegs und porträtiert in Filmen, in Texten Einrichtungen, wo Pädagogik gelingt. Also er klagt nicht nur an und sagt, das ist schlecht, sondern versucht, Einrichtungen zu finden, Schulen zu finden, wo das, was wir als pädagogisch wertvoll betrachten, auch umgesetzt wird. Eine schöne DVD ist in diesem Archiv Zukunft erschienen und hat den Titel Treibhäuser der Zukunft. Also das lohnt sich zu kaufen, weil es auch ein sehr schönes Booklet beinhaltet mit Texten. Archiv der Zukunft, und das, die DVD heißt Treibhäuser der Zukunft. Das sind, ich glaube, es geht da um Schulen, aber es gibt auch eine andere DVD, es geht um Kitas, die porträtiert werden und wo es richtig, wo man ermutigt wird sozusagen. Das finde ich von der Haltung ganz, also zumindest genauso wichtig wie die Position der Anklage. Gut, nun komme ich zu den eher oder so ein bisschen wirtschaftlichen Ausführungen. Und zwar betrifft das nun den Punkt, den Aspekt 7. Und hier geht es um die Frage der Effektivität. Und effektiv bedeutet, wenn eine Arbeit eine vorher definierte Wirkung zeigt. Und zwar im Verhältnis der aufgewendeten Mittel. So wird Effektivität definiert. Nochmal, Effektivität bedeutet, wenn eine Arbeit eine vorher definierte Wirkung zeigt, und zwar im Verhältnis zu den aufgewendeten Mitteln. Also wenn ich jetzt ewig lange eine und dieselbe Methode mache, ist es weniger effektiv, als wenn ich das in einer kürzeren Zeit mit Erfolg dann auch bewältige. Nun gibt es eine sehr schöne Anekdote von einem Friedrich von Bodelschwingh, der die nach ihm benannten von Bodelschwingh'schen Anstalten begründet hat. Und diese Anekdote lautet so: Er, von Bodelschwingh, geht mit einem hochrangigen Politiker durch Bethel, und sie schauen sich oder sehen eben auf diesem Weg, auf dem Besuchsweg, auch Kinder mit schwersten Behinderungen. Und dieser Beamte fragt ihn: Sagen Sie mal, Herr Pastor, lohnt sich das überhaupt, diese Arbeit? Ja? Also der ganze Aufwand mit Materialien, mit Personal und Häusern und so weiter, ne? Lohnt sich das überhaupt? Ich glaube, das ist die Grundfrage, die hinter der Effektivität steht. Und Bodelschwingh antwortet: Ja, und wenn das Ihr Kind wäre, und das hat eine Gesinnungsänderung bei dem Politiker hervorgerufen, auch das scheint mir unglaublich typisch zu sein, sobald in unserem Feld eine eigene Betroffenheit kommt, sieht die Welt völlig anders aus. Ich habe das mehrmals erlebt, übrigens auch bei Kollegen. Ich hatte mal eine Kollegin, die jahrelang mit behinderten Menschen gearbeitet hat, plötzlich selber ein Kind mit Behinderung bekommen hat. Und die hat gesagt, mein Leben hat sich total geändert. Ja. Das Verständnis, die Blickrichtung hat sich völlig geändert. Auch das ist ein, würde ich fast sagen, ein Problem, Heilpädagogik zu vermitteln, wenn man nicht selber irgendeine emotionale oder eine lebensgeschichtliche Anknüpfung hat, ja, in der Familie oder so. Und das, okay, also die Frage der Wirkung ist trotzdem eine berechtigte Frage aus meiner Sicht und führt zu der Aufgabe in Forschung, würde ich mal sagen, sich mit dem Thema der Wirksamkeitsforschung oder Wirkungsforschung noch stärker auseinanderzusetzen. Und zwar in dem Sinne, dass die Anfangssituation betrachtet wird, dann erfolgt eine Förderung und dann kommt sozusagen die Kontrolle. Hat das, was ich mit dem Kind gemacht habe, auch gebracht? So. Jetzt kommt sofort, ist das messbar? Ja? Und wir können jetzt ganz schnell sagen, ne, ist nicht messbar. Aber trotzdem finde ich, könnte man das auch mal als Herausforderung sehen und sich dieser Frage stellen, wie kann ich das, was ich gemacht habe, auch unter dem Gesichtspunkt der Wirkung dokumentieren. Ich will nicht damit sagen, dass es nicht erfolgt, aber es ist trotzdem, denke ich, in unserem Bereich eine nicht ganz einfache Frage. Und ich werde das später auch noch mal ein bisschen relativieren. Und in diesem Beispiel steuern wir auf ein ziemlich bekanntes Dilemma zu, das auch viele von Ihnen hier im Raum wahrscheinlich kennen, nämlich der Erfolg stellt sich nicht immer unmittelbar nach der Förderung ein. Also die zeitliche Abfolge, sage ich jetzt mal Diagnostik, Förderung, erwünschtes Ergebnis, ist etwas für die Pädagogik eigentlich Untypisches. Ja, denn der Erfolg oder der Effekt von Pädagogik, der erscheint oft Jahre später. Das werden Sie auch, ich hatte mal früher einen Lehrer, heute verstehe ich, was er wollte. Damals war das für mich kalter Kaffee, ich wusste gar nicht, warum ich das lernen sollte. Also diese Effekte sind bekannt, auch in der, richtig in der Erziehung auch. Und deswegen ist diese Vorstellung oder diese Erwartung auch von Kostenträgern, dass ich Erfolge unmittelbar nach der Förderung sichtbar einstellen, eigentlich unter diesem Gesichtspunkt unzulässig. Ne? So, und das Dilemma besteht dann zweitens darin, dass wir einen Kostenträger einen Behandlungsnachweis liefern müssen, warum ist es notwendig, und dass wir, das Dilemma besteht darin, dass wir einerseits Erfolge, Fortschritte suchen und wollen und uns darüber freuen und auf der anderen Seite aber auch Defizite, Gänsefüßchen brauchen, damit der Kostenträger weiter bewilligt. Das ist ein Dilemma, was wir praktisch immer noch haben. Und was, sagen wir mal, auch unter dem Gesichtspunkt der inklusiven Bewegung kritisch hinterprüft werden muss. Also es kann nicht sein, dass wir Menschen stigmatisieren müssen, hervorheben müssen, um Gelder zu kriegen, aber auf der anderen Seite die Forderung haben, dass wir sie nicht stigmatisieren dürfen, sondern als normale Mitmenschen wie du und ich betrachten müssen. Ich glaube, dass es da aus diesem Dilemma einen Weg geben könnte, nämlich den Weg der Budgetierung von Hilfen und der sozialer Raumorientierung. Das heißt also, das ist aus meiner Sicht Utopie oder weit weg, aber es ist zumindest schon mal durchdacht worden, dass eben Stadtteile Budgets bekommen und die dann für bestimmte Bedarfe ausgegeben werden, ohne großen Verwaltungsaufwand, die dann den Menschen zugutekommen. ohne dass sie groß Anträge stellen müssen. Wir haben das mal, bei uns in der Hochschule, einige Hausarbeiten sind darüber verfasst worden, über den Weg einer Antragstellung bis zur Genehmigung eines Integrationsplatzes. Also ganz genau, ne, untersucht mit Widersprüchen und. Und da kamen nicht selten Zeiten heraus von über einem Jahr. Bis diese Bewilligung dann da gewesen ist, mit Widerspruch und so weiter. Ich frage mich, in diesem langen Prozess verdienen doch sehr viele Leute ganz schön daran, Ärzte, Gesundheitsämter, Verwaltungspersonal, die wieder Rückfragen stellen, und ob man dieses Geld nicht einfach sinnvoller in einen Topf geben könnte, aus dem dann quasi so ein Budget verteilt wird auf die Menschen, die es brauchen. Also wenn einer einen Rollstuhl braucht zum Beispiel, dann könnte er aus dem Budget das Geld bekommen, einen Rollstuhl kaufen. Also man könnte, glaube ich, sehr viel Verwaltungswege sparen. Aber das wiederum setzt voraus, dass man eben auch mehr Vertrauen wieder in die Interaktion der Beteiligten setzt und nicht nur das Thema der Kontrolle hervorhebt. Exkurs zum Thema reversibel und irreversibel. Auch das, denke ich, ist hier unter uns ein Thema, was wir immer mal wieder reflektieren sollten. Denn wir sind ja, ohne das manchmal zu reflektieren, auf diesem Erfolgstrip, will ich mal sagen. Wir müssen nachweisen, dass unsere Arbeit etwas bringt. Das setzt aber anthropologisch voraus, dass die Menschen, mit denen wir zu tun haben, Probleme haben, die auch reversibel sind. Ja, also nicht. Und das ist aber in der Praxis nicht immer so. Ja, es gibt viele Probleme, wo aus meiner Sicht Kinder heilpädagogische Hilfe brauchten, zum Beispiel wenn sich die Eltern trennen und die Kinder darunter leiden, dann ist das was Irreversibles. Wenn ein Geschwisterkind stirbt, wenn die Familie in großer Armut lebt und so weiter, die eine Begleitung brauchen, die aus meiner Sicht sehr sinnvoll ist, aber nicht sehr effektiv. Also dass man sagen kann, jetzt ich arbeite mit dem Kind 5, 6, 10 Stunden und dann ist das Kind vom Leid befreit. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, was ja manchmal auch diskutiert wurde, dass es ein neues DSM gibt, ja, DSM-5. Also ein Klassifikationssystem einer amerikanischen Psychiater- und Psychologenverbandes, wo auch die Trauer beschrieben wird. Das ist ein häufig zitiertes Beispiel, aber ich will es trotzdem hier nochmal sagen. Wie lange darf ein Mensch trauern nach diesem DSM-5? Was schätzen Sie? Hm? 14 Tage. Und im Laufe dieser, ich erkläre gleich, was damit auf sich hat. Im Laufe der Geschichte dieses Klassifikationssystems, also DSM 4, 3, 2 und 1 und so weiter, früher war die Zeit sehr, sehr viel länger, ein Jahr, heute sind es noch 14 Tage. Was bedeutet das? Man könnte sagen, das ist Quatsch, ne? Also was interessiert mich das? Aber wenn ein Kind nach 14 Tagen nicht aufgehört hat zu trauern, ist es krank und braucht Medikamente. Und das ist das Problem, ja, dass praktisch die Zeiten, die gesetzten Zeiten so minimiert werden und die menschlichen, sagen wir mal, normalen Probleme, die man hat, viel zu schnell pathologisiert werden. Gut, das Thema der Irreversibilität ist auch, denke ich, sehr wichtig, dass wir auch für mehr oder weniger versible Probleme zuständig sind. Natürlich geht das in den Bereich auch der Einstellung hinein, der Einstellungswerte. Das wäre ein Thema für sich. Aber wenn jemand jetzt von Ihnen sagt, dafür gibt es aber kein Geld, muss ich sagen, höchstwahrscheinlich ist das auch so. Ja. Heilpädagogik ist zutiefst humanitär. Nochmal zu der Frage, lohnt sich denn der ganze Aufwand? Und die Größe eines Staates hängt davon ab, wie sehr er sich für die Schwächsten seiner Gesellschaft einsetzt. Was sich volkswirtschaftlich vielleicht nicht lohnt, indem wir tüchtige Arbeitnehmer und dadurch auch Steuerzahler produzieren, lohnt sich aber humanitär. Ja, trotzdem ist dieser Aspekt ein Kulturgut, was sich mehr oder weniger wohlhabende Staaten leisten können. Also ich weiß nicht, um das mal provozierend zu sagen, ich weiß nicht, ob man in Syrien eine heilpädagogische Praxis aufmachen könnte. Also schon auf, also der Bedarf wäre sicher da, meine ich nicht, aber dass der Staat sagt, das ist jetzt unser vorrangiges Ziel und in anderen Ländern. Also das ist trotzdem auch eine Entscheidung, eben wie der Staat mit Menschen, mit schwächeren Menschen umgehen möchte. So, bei der Vorbereitung kam ich drauf, dass Beamte ja eigentlich Staatsdiener sind. Und die Staatsdiener sind gewählte Politiker, die letztlich den Staat, also die Gesellschaft, vertreten. Die Beamten, die Politiker, die ihr Mandat durch eine Wahl ableiten und von ihrem Volk zur Verantwortung gebracht wurden, eben durch diese Wahl, und ihm, dem Volk gegenüber, rechenschaftspflichtig sind. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass die Antwort auf das, was Politiker tun, nachgewiesen werden muss. Das ist ein Thema, was mit Macht, mit dem Thema Macht zu tun hat. Und genau genommen sind Politiker Bevollmächtigte. Also sie sind nicht mächtig in dem Sinne, dass sie willkürlich sein dürfen, sondern sie sind bevollmächtigt durch die Wahl, durch das Volk und dem Volk rechenschaftspflichtig. Sie müssen sagen, was sie tun und warum, was sie tun. Das ist eine Staatsphilosophie einer Demokratie letztlich. Also es geht hier nicht um Willkür, sondern um eine Verantwortung. Und ich habe das mal hier als These zusammengebracht, nämlich, dass heilpädagogische Dienstleister und Staatsdiener eine gemeinsame Verantwortung haben. Gut, sie stehen in einer, das müsste klein geschrieben sein, sehe ich gerade, subsidiären, stimmt nicht das Wort, Entschuldigung, subsidiären Beziehung zueinander. Eins meiner Lieblingsphänomene ist das Subsidiaritätsprinzip, wonach, das übrigens aus der katholischen Soziallehre stammt, wonach kleine Einrichtungen den Vorrang haben vor großen Einrichtungen. Das ist was Wunderbares eigentlich. Das heißt also, wenn Sie eine Praxis gründen wollen, dann sagt der Staat, eigentlich ist es ja meine Aufgabe, aber weil du das so willst, als kleine Einrichtung, hast du von mir als Größeren den Vorrang.
Entschuldigung.
Ja, bitte. Ja, ich habe vorher schon gesagt, ich finde es schade, dass er gehen musste. Kommt jetzt noch dicker gleich. Aber dieses Subsidiaritätsprinzip ist in einer Demokratie etwas sehr, sehr Schönes. Ich selber habe 1983 ein Kinderheim gegründet und 7 Jahre mit Kindern in Bielefeld in einem Kleinstheim gewohnt und gelebt. Das ging über einen Verein und das war auch subsidiär. Also sobald Initiativen aus dem Volk kommen, was zu tun, haben diese Initiativen Vorrang vor dem Staat. Das bedeutet, der Staat zahlt, aber die kleine Einrichtung hat den Spielraum und die Freiheit der Gestaltung und auch der ideellen Ausrichtung. Also die kleine Einheit kann sagen, wir schließen uns der Caritas an, wir schließen uns dem diakonischen Werk an. Oder wenn nicht weltanschaulich, dann dem DPWV, dem Paritätischen. Das ist eine super tolle Konstruktion, die aber eben auch seine Tücken hat. Der Staat bezahlt und die Frage ist, wenn der Staat nicht weiß, dass es dieses Subsidiaritätsprinzip gibt und seine Macht eben auch ausübt auf die inhaltliche Gestaltung, auf die Finanzierung, dann wird das kritisch. So, nun zu dem Begriff der Dienstleister im pädagogischen Bereich. Auch das habe ich nachgeguckt, das sind nicht Leistungserbringer, wenn ich das richtig verstanden habe. Denn das Wort Leistungserbringer ist in dem Bereich des Gesundheitswesens verwendet. Ja, wir sind Dienstleister im pädagogischen Bereich und im Gesundheitswesen sind die Dienstleistungserbringer, Vertragsärzte, zum Beispiel Psychotherapeuten, Physio oder auch Ergotherapeuten. Ergotherapeuten sind Leistungserbringer im Gesundheitswesen, also Krankenkasse. Im pädagogischen Bereich trifft das nicht so, wir sind Dienstleister, also abhängig von Jugendamt und Sozialhilfe. Wie ich das vorhin schon mal sagte, nach unserem Verständnis ist unsere Klientel nicht krank, sondern erziehungsbedürftig. Auch dafür müssen wir sorgen, dass wir sie nicht unnötig pathologisieren, ja, und krank machen, damit wir Geld bekommen, sondern auch den Erziehungsbedarf immer im Vordergrund sehen. Ja. Welcher wäre besser? Ja, ich finde den auch nicht schön. Ich wollte nur sagen, also erziehungsbedürftig ist was anderes als gesundheitsbedürftig.
Ja.
So in dem Sinne. Ne? Also sie brauchen Pädagogik, sie brauchen Menschen, die sie pädagogisch begleiten, aber nicht im Sinne von Kranken. Ne? Aber das sehe ich eigentlich genauso. So, die heilpädagogische Dienstleistung hat eine immaterielle Qualität. Auch das ist ein Unterschied zu den anderen Leistungserbringern. Also wir stellen kein Produkt her, was man lagern kann, sondern das, was wir tun, ist eine Serviceleistung für den Staat. Sie ist immateriell, das heißt, wir erzeugen keine materiellen Produkte, habe ich schon gesagt. Und die Qualität dieser immateriellen Dienstleistungen ist kaum messbar. Und von daher ein Stück weit vertrauensabhängig. Jetzt nochmal zu eben, Wirksamkeitsforschung, Anspruch der Messbarkeit von Erfolgen, wird kritisch eben im Bereich der qualitativen Dienste. Und das muss man auch als Kostenträger verstehen, begreifen, dass unsere Leistungen nicht analog zu Produkten zu messen sind. Ja, das geht einfach nicht. Wir können nicht sagen, wir haben jetzt das und das geschaffen, das können wir verkaufen und das ist auch sichtbar und angreifbar, materiell. Ne? Und das ist hier doch eher was Immaterielles. Das muss man vermitteln und das ist ja im Prinzip nicht wahnsinnig neu, aber man muss es verstehen, um daraus nicht falsche Schlüsse zu ziehen, dass man sagt, jetzt zahlen wir das nicht, weil wir kein Produkt haben in dem Sinne. Zum Thema Vergütung, die Dienstleistung ist einerseits ein Dienst an schwachen Menschen, förderungsbedürftiger Menschen, andererseits eine Leistung, deswegen heißt es ja Dienstleistung, die vergütet wird. Hier gilt es, die Kostträger zu bewegen, angemessen zu vergüten. Und ich habe hier die provokative Frage, ob Heilpädagogen, aber auch Erzieher in Kitas, ja, große Diskussionen, mit ihrem Einkommen eine Familie ernähren könnten. Und zwar gleichermaßen wie die Mitarbeiterinnen, die zu einem Kostenträger gehören. Das ist die provozierende Frage. Also wie groß ist die Kluft zwischen meinem Verdienst, dem von Herrn Reichert, von Ihrem, und wie leitet sich daraus die Fähigkeit ab, auch materiell eine Familie ernähren zu können oder zumindest gut dazu beitragen zu können. Ich glaube, dass es da sehr, sehr große Klüfte gibt. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, gut. Ich würde ganz gerne noch zum Schluss auf ein Thema kommen, nämlich das Thema Inklusion, was aus meiner Sicht, und das muss ich jetzt wirklich betonen, das ist meine Sichtweise, nicht die vorrangige Aufgabe ist von Heilpädagogen. Nicht die vorrangige Aufgabe ist von Heilpädagogen. Wir unterstützen Inklusion. Ich predige dazu und informiere Träger und so weiter. Das ist nicht die Frage. Aber primär eigentlich stehen die Menschen im Vordergrund, die Hilfe in dem Sinne brauchen, dass sie sich nicht selber vertreten können. Ja. Und ich habe immer wieder gehört, dass es zwei ganz große Gruppen gibt, wo nach sich das Thema der Inklusion entscheiden wird. Und das eine ist die auch natürlich heterogene große Gruppe der schwerbehinderten Menschen, die nicht um ihre eigenen Rechte kämpfen können. Und die, man höre und staune, die Gruppe der verhaltensauffälligen oder der erziehungsschwierigen Kinder. Auch da, das sind für mich sozusagen die Gänsefüßchen-Messgruppen, wo sich Inklusion reibt und zeigen wird. Und nicht die Gruppen, die sich selber vertreten können. Das ist eigentlich nicht unsere Zielgruppe, meiner Meinung nach. Obwohl das Ziel der Inklusion ohne Frage ein gutes ist. Auch dazu möchte ich noch was aus meiner Sicht äußerst Wichtiges sagen, weil nach der Behindertenrechtskonvention von 2009, wo Deutschland unterzeichnet hat, es immer noch Probleme gibt in der sogenannten schulischen Integration. Vielleicht wird der Kreisel darüber noch auch was sagen heute Nachmittag. Es ist nämlich so, dass viele Lehrer heute noch sehr aggressiv sind und beklagen, dass sie nicht vorbereitet worden sind und so weiter. Zu Recht. Und da kam die Installation der Schulbegleiter mit ins Spiel. Das ist für mich keine Dauerlösung für Inklusion, denn die Schulbegleiter haben nicht formal rechtlich das gleiche Niveau wie Lehrer, also ein Widerspruch zur Behindertenrechtskonvention. Auch wenn sie vielleicht im Übergang sozusagen der Nottropfen auf den heißen Stein sind, aber es kann keine Dauerlösung sein. Diejenigen, die inklusive Bewegung gerade auch in Schulen befürworten und unterstützen, sehen in der Behindertenrechtskonvention, gerade auch im Artikel 24, also dass Eltern ihre Kinder in Kitas, in Grundschulen, Regelschulen bis Sekundarstufe 1 anmelden können, eine Chance der pädagogischen Erneuerung. Und zwar, dass nämlich Schule nicht nur Gänsefüßchen gemacht wird von Lehrern, sondern von Pädagogen-Teams. Ja, also zum Beispiel Lehrer, Sonderschullehrer, Heilpädagogen, Ergotherapeuten, was auch immer, die in der Schule sozusagen als Team der Heterogenität begegnen. Auch das ist für mich ganz wichtig und ich komme persönlich immer mehr ab von dem Begriff der Inklusion und gehe hinüber auf den Begriff der Heterogenität, weil Inklusion eher den Anschein hat, es geht hier um die Inklusion oder Integration von Menschen mit Behinderungen. Und ich glaube, das ist fast schon anachronistisch, also überholt, weil wir es heute nicht mehr mit dieser Frage alleine zu tun haben, das ist auch wichtig, sondern mit der Frage, wie begegnen wir der Heterogenität? Und das relativiert auch oder relativiert die Fokussierung auf behinderte Menschen, was eigentlich auch der Sinn der Inklusion ist. Ja, wir gucken nicht, wie integrieren wir jetzt die behinderten Menschen, sondern wir fragen uns, wie begegnen wir der Heterogenität. Also die Kollegin Werner aus Regensburg, die Leiterin der Fachakademie, hat mal bei einer Anhörung, wo ich auch dabei war, einen wunderbaren Vortrag gehalten über die Kinder in den Schulklassen, die nicht irgendwo zu Buche schlagen als E-Kinder, als besonders förderungsbedürftig, sondern die auffällig sind, obwohl sie nicht in irgendeiner Statistik auftauchen. Ja, und das brauche ich hier nicht zu sagen, dazu gehören natürlich auch Kinder aus anderen Ländern. So, und die Folge ist, und das sage ich an ganz, ganz vielen Stellen, ist, dass man mit dem System, was wir alle hier höchstwahrscheinlich kennengelernt haben in der Schule, nämlich das lernzielgleiche System oder die lernzielgleiche Didaktik, keine Inklusion umsetzen können und auch der Heterogenität nicht begegnen können. Also nochmal, das muss man vielleicht wirklich mal richtig verdauen. Ja. Wir sind so groß geworden, wie jetzt hier auch, ein Lehrer sitzt oder steht vorne und was aus seinem Munde kommt, das müssen alle lernen. Ja, einmal eins, lesen und schreiben, alles was wichtig ist. Ne? Das ist unsere Sozialisation als Schüler. Ne? Aber wer das nicht schafft, der fliegt raus. Der kommt zur Sonderschule. Oder muss die Klasse wiederholen. Das heißt also, das lernzielgleiche Konzept trägt zur Exklusion bei. Und wenn wir das nicht reflektieren und da nicht wegkommen, wird Inklusion nie funktionieren. Da werden alle Leute, die mit ihren Argumenten Recht behalten. Ja, ich kann ja nicht einen schwerbehinderten Kinder in meiner Klasse unterrichten. Ja, das geht auch nicht, wenn ich dieses lernzielgleiche Konzept habe. Das heißt, wir brauchen ein lernzieldifferenziertes Konzept, das den individuellen Bedarfen gerecht wird. Das ist auch nicht neu. Wir haben zum Glück Maria Montessori. Wir haben zum Glück Beispiele aus skandinavischen Ländern, übrigens auch Hochschulen, wo das funktioniert. War ich selber erstaunt. Ich habe meine Professorin aus Finnland getroffen, gefragt, wie geht denn das hier? Ne? Eine Hochschule mit Hunderten von Studenten zu differenzieren. Und da sagt sie, das ist gar nicht so schwer, wir machen Lernzielvereinbarungen. Ja, trotzdem war meine Frage, kann das eine Person mit 200 Studenten machen? Aber das kann man organisieren, das muss nicht die Professorin machen. Ne? Also dieser Gedanke der Individualisierung, der unserem Beruf schon ewig lange voll vertraut ist, selbstverständlich ist, den sollten wir transportieren in die Schule mit dem Stichwort Lernzieldifferenzierung. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das der einzige Weg erstmal ist, formal gesehen, um der Heterogenität zu begegnen. Und das hat mit behinderten Menschen auch was zu tun, aber nicht nur, sondern auch mit den vielen anderen, die auch individuelle Bedarfe haben. Ich glaube übrigens auch nicht, dass das unermesslich teurer wird. Also das ist im Übrigen glaube ich, dass das Thema Inklusion ursprünglich mal als Sparkonzept gedacht war, ja? Aber dass das nicht funktionieren kann, das ist doch eigentlich völlig klar und das wird auch den Menschen nicht gerecht werden. Also das ganz kurz nochmal zum Thema Inklusion, Heterogenität und der Lernziel-differenzierten oder Lernziel-differenten Didaktik. Da muss ich Schule umstellen und ich sagte eben schon im kleinen Gespräch, es ist doch ein Wunder, dass in der Lehrerausbildung das Thema Inklusion noch immer ein freiwilliges Thema ist. Ja, und noch nicht Pflichtprogramm ist in der Lehrerausbildung. Na? Und schon gar nicht prüfungsrelevant ist. Na, ich habe mir die Frage gestellt, warum ist nicht schon längst das Thema Inklusion Thema in der Lehrerausbildung? Das ist ein Angebot, entweder wird es angeboten oder nicht, wird mehr und mehr angeboten, aber es hat immer noch keinen Einzug gefunden in die Prüfungsordnung. Und das ist auch, sagen wir mal, sehr, sehr bedenklich. Ne? Gut, zum Schluss ein paar Gedanken noch zum Thema der TTIP, dem geplanten Freihandelsabkommen. Ich habe mich selber gewundert, dass hier ein Artikel mit der Überschrift Freihandelsabkommen TTIP, die Angst vor dem Verkauf der Bildung, veröffentlicht worden ist. Mit diesem Titel finden Sie das auch im Internet. Ich meine, es wäre vom Deutschlandfunk gewesen, ein lesenswerter Artikel. Und da ist mir etwas klar geworden, was mir vorher nicht klar war, nämlich, dass in Deutschland ja die Bildung hoheitlich, die schulische Bildung, den Kultusministerien, also der Länderhoheit, unterliegt, ne? Also Staat. Ne? Die Befürchtung ist, übrigens von Gewerkschaften schon erkannt, ist, dass wenn dieses Freihandelsabkommen durchkommt, die staatliche Förderung von Bildungseinrichtungen unzulässig ist und eine marktverzerrende Subvention darstellt. Das heißt also, wenn das Abkommen durchkommt, dann ist in Frage gestellt, dass die Bildungshoheit beim Staat liegt. Wenn sie privatisiert wird, dann erfolgt die Bildung, wie übrigens jetzt schon in vielen Bereichen der Bildung, übrigens auch in den freien Praxen, dazu komme ich gleich nochmal, liberalisiert wird. In der Schule ist das noch nicht so, da ist die Hoheit noch beim Staat, aber wenn das Freihandelsabkommen durchkommt, und auch das würde privatisiert werden, also dem Liberalismus anheimfallen, des Wettbewerbers, dann könnte es sein, eben, dass, das ist vielleicht jetzt ein bisschen schwarz gemalt, kann ich nicht genau einschätzen, dass amerikanische Unternehmen eben auch Hochschulen kaufen, Bildungseinrichtungen kaufen, Preise bestimmen, wie teuer das ist in der und der Einrichtung, dass sozusagen Bildung in einen Markt übergehen, in Konkurrenz unvorstellbaren Ausmaßes. Ich halte das für nicht unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass außerhalb der Schule schon sehr, sehr viele Einrichtungen auf dem Weg sind der Privatisierung. Und hier kommt jetzt praktisch das Subsidiaritätsprinzip nochmal in ein anderes Licht, nämlich bisher ist es so, wie schon gesagt, dass kleine Einrichtungen sich inhaltlich ausrichten können, wie sie möchten, und der Staat finanziert. Wenn der Staat nicht mehr finanziert, wenn also ihre Klienten bezahlen müssen und es Konkurrenzen gibt, ja, wo der Preis bestimmt wird von der Häufigkeit, also des Angebotes in einer Region, und es zu Dumpingpreisen kommt, dann haben wir die Qualitätsfrage in einem völlig anderen Licht zu betrachten. Deswegen finde ich, ich bin der Letzte, der gerne schwarz malt, aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das muss verbreitet werden. Da muss man sich drum kümmern und eben auch engagieren, dass das nicht der Fall ist, sondern dass das Subsidiaritätsprinzip, die Bildungshoheit erhalten bleibt. um eben auch Qualität zu sichern. Ja, ich würde dann zum Schluss kommen und einfach, ich habe mal was aufgeschrieben zu den Schlussgedanken eben, zu dem, was ich hier vorgetragen habe, also ein Überblick quasi von der Geschichte der Heilpädagogik zum Thema des Dienens und zu der Dienstleistung, zuletzt auch zu den Gedanken des Freihandelsabkommens. Ich möchte Sie ermutigen, weiterzumachen, wachsam zu sein. Die Heilpädagogen sind nicht die Berufsgruppe, die sich politisch so gerne engagiert. Traditionell, aber ich halte es für sehr wichtig. Das ist mein Appell, also nicht nur zu sagen, ich mache eine gute Arbeit, sondern auch mitzudenken, mit wahrzunehmen, was passiert eigentlich auf dem bildungspolitischen Bereich und sich da auch einzumischen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Lotz, für Ihre vielfältigen Ausführungen. Geplant war jetzt, dass wir eine kleine Tuschelrunde machen, dass jeder mit seinem Sitznachbarn sich unterhalten kann, so 10 Minuten, und dass wir dann eine große Diskussionsrunde starten mit unserem Herrn Professor Dr. Dieter Lotz zu dem Thema. Der wusste, was kommt. Das war. Also ich hoffe, das stimmt.